In den Weltnachrichten immer wieder in Großaufnahmen nur ein Ansatz der Schultern zu sehen in einem dunklen Anzug, der Präsident, vor einer Bücherwand in einer feierlichen Erklärung begriffen. Der Schauspieler hatte das Lippenlesen gelernt und so konnte er sich die Rede des Präsidenten, dem er eigentlich gerade hätte gegenüberstehen sollen, zusammenbuchstabieren. Es handelte sich um eine Kriegserklärung, die sich nicht so nannte, sondern Eingriff, Intervention, Gegenschlag, Reaktion. Bürger des Landes waren, so verstand der Lippenleser, in einem anderen Land im Mitwissen und ohne jeden Zweifel unter Mithilfe der dortigen Machthaber getötet worden. Und das konnte bei Gott, dem Herrn der Schöpfung, nicht hingenommen werden. Und wörtlich sagte der Präsident zuletzt: Es bleibt uns keine Wahl, als gegen die Feinde unserer Zivilisation und Religion zu intervenieren. Noch heute Nacht werden die Operationen anlaufen, damit es nicht eines Tages in unseren Geschichtsbüchern heißt, unsere Landsleute hätten für nichts und für wieder nichts ihr Leben gelassen. Nein, unsere Bürger sollen, das ist mein heiliger Schwur, nicht umsonst gestorben sein. Die Geschichte verlangt ihr Recht und hat ihren gottgewollten Gang zu gehen. Gott helfe uns dabei. Unser Gott ist groß, großer Gott. Wir loben dich. Das Letzte kam gesungen. Zurückfahren der Kamera, sich erheben des Präsidenten von seinem Bibliothekssessel in ganzer Größe, Verlassen des Raums der Interventionserklärung. Sein Schreiten mit dem Körper, weggestreckten, kaum ausschwingenden Armen, das eines gelernten Staatsmannes, nicht bloß bei Staatsakten. Am Morgen rennen, dann schreiten. Schreiten durch den Tag, durch die Nacht. Unwillkürliches Nachahmen solchen Schreitens durch den Schauspieler bei seinem Umkreisen des Platzes, ansatzweise. Abbrechen. Stehen bleiben. Innehalten. Unmöglich. Immer weiter den Platz umkreisen. Mit Bestimmtheit gehen war etwas anderes. Um zu der zurückzufinden, hätte er entschieden langsamer werden müssen als die Mitpassanten. Wie eine Kraft zur Beschleunigung gab es eine Kraft zur Verlangsamung. Die hatte er in dieser Stunde nicht mehr. Und so bewegte er sich ebenso rasch wie die anderen um ihn herum, schulterrollend und mit Schritten, welche tätig sein spielten. Und dass er in Gedanken an den Präsidenten und nicht nur den aktiv gehen nannte. Einer aus der Menge, unsichtbar bleibend, schrie plötzlich los, auf die Bilderschleife mit dem Präsidenten gemünzt: Seht ihr Idioten denn nicht, dass er kein Gesicht hat und auch keine Macht? Dass es keine Macht mehr gibt, nur noch den Missbrauch? Und der da missbraucht sie. Man schämt sich, am Leben zu sein. Man schämt sich, von dem da der Zeitgenosse zu sein. Und ein anderer Unsichtbarer: Ja, sind wir denn auf Erden alle nur noch Gerümpel? Und dann noch ein dritter Unsichtbarer: Wer hat wohl den Staatsmännergang erfunden, den heuchlerischsten aller Gänge, den Geschichtsfälschergang? Auffällig, wie oft Einzelne einander in die falsche Richtung auswichen und mehr oder weniger zusammenstießen und wie viele einander den Weg abschnitten. Und noch auffälliger mit dem Fortgesetzten im Kreis gehen, dass er auf Schritt und Tritt den und jenen erkannte oder zu erkennen glaubte. Oft war ihm das zugestoßen in den Zentren der Weltstädte, und das waren regelmäßig Leute von woanders, ganz woanders und von früher, viel früher, aus einem anderen Leben, oft schon Gestorbene gewesen. Aber an jenem Abend begegnete er Leuten wieder vom selben Tag, vom selben Morgen, aus den Wäldern, aus den Rand- und Zwischenbezirken. Der Eifersüchtige, am Morgen eingedrungen ins Anwesen der Frau, ging friedlich eingehängt in eine andere Frau. Der Waldmensch, vor Stunden nicht einmal fähig, auf allen Vieren zu kriechen, scharwenzelte in einem bodenlangen Seidenmantel um den Platz, führte einen Pudel aus und stank, wenn überhaupt, nach dem aktuellen Hauptstadtparfum. Oder duftete danach eher der Pudel? Die mit Äxten, Lanzen und Weltkriegsbajonetten in den Gärten aufeinander losgegangen waren, marschierten als eine so vielköpfige wie einträchtige Truppe, ein Paar mit den Armen um die Schultern des anderen, und einer von denen, der Hauptschreier, hatte sich in eine Frau verwandelt, die auf ihren hohen Stöckeln die Hüften schwang und die Augen verdrehte. Der einzige von früher, den der Schauspieler kreuzte, war sein Vater. Er erkannte ihn, wer weiß warum, an seinen weißen Haaren, obwohl er nicht der einzige Weißköpfige in der frühabendlichen Menge war. Und er bekam seinen Vater auch nicht zu Gesicht, sah allein den weißen Scheitel und den nur für einen Augenblick, dem dann allerdings eine der langen Sekunden folgte. Er war schnittig unterwegs, der alte Mann, womöglich noch um eins schneller als die anderen. Ein Tanzabend erwartete ihn im Ballsaal eines Hotels, das früher ein Grand Hotel gewesen war. Von einem ehemaligen Handwerker hatte der Vater schon lange nichts mehr. In seinem hellen Sommeranzug und mit den Tangoschuhen, den Spitzen aus weichem Rindsleder mit den Einsätzen von Wildleder dazwischen. Er war beim Coiffeur gewesen, wo er sich mit einem Hauch von Gel vor dem größten der Spiegel gekämmt hatte, und danach bei seiner Mani und Pediküre von den Philippinen, welche, als er ihr den Geldschein wie gewohnt in den Ausschnitt steckte, das, christlich wie sie war, geschehen ließ. Im Ballsaal würde er mit einer jeden der alten Damen, es waren Monat für Monat weniger, tanzen. Zuerst Tango, dann, wenn sie alle müde geworden wären, als Ausklang Walzer. Walzer um Walzer, in einem Monat für Monat längeren Ausklingen. Und vor Mitternacht würde er allein über die Peripherie nach Hause in sein kleines Einfamilienhaus fahren, niemand dort als er und der Kanarienvogel, und im Unterhemd aus dem Radio die letzten Weltnachrichten hören. Bei der Nachricht von seinem Tod war dem Sohn die Vorstellung vom Vater als einem gekommen, der sein Leben lang nichts als gearbeitet hatte, obwohl das weiß Gott nicht den Tatsachen entsprach. Seltsam wieder, dass er an Unbekannten, vor allem in der Menge, die Seinen sah, während die Seinen, so oft er sie vor sich gehabt hatte, ihm als besonders Fremde erschienen waren. Er sie manchmal erst auf den zweiten Blick oder gar erst letzten erkannte. »Hey, Vater, alter Stenz!« Auf den Riesenbildschirm wurden zwischen der sich wiederholenden Kriegserklärung oder was es war, Reklamegesichter und Körper projiziert, wie in Übereinstimmung mit den Autokolonnen und den Abertausenden, die um den Platz kurften. Ein Gegensatz jedoch, ein in die Augen springender, der zwischen den nackten, überlebensgroßen Frauen auf der Werbeseiten oben und den vielen verschleierten Frauen unten in der Menge. Vom anderen das Gesicht nicht zu sehen, keinen Schimmer von Augen und ebenso keinen Schimmer der Haare, den Schimmer nicht sehen zu dürfen, kann das Gott gewollt sein? Nein. Das ist nicht Gott gewollt, denn was eine Ahnung vom Paradies gibt, das ist doch die Schönheit der Frauen, im Verein mit der Frische der Augen, im Gebet. Und genauso Gott ungewollt ist es, diese Nackten zu projizieren, deren Gesichter, Münder, Augen und Haltungen das Paradies nicht bloß parodieren, vielmehr den Traum davon verfälschen, beleidigen und verächtlich machen. Ach, Bedürfnis nach einem Antlitz, fern weg von dem Verschleierten hier und falsches Versprechenden dort. Und nicht nur schwarz-weiß auf einem kleinformatigen Plakat im Untergrund. In Farbe, jetzt hier auf dem Platz. Gesicht, des anderen als Medizin.